Titel des Vortrags hat mit einem Zufall zu tun. Unerwartet wurde ich gefragt, ob ich für einen ausgefallenen Vortrag zu den Freud-Vorlesungen einen Beitrag beisteuern könnte. Auf meinem Schreibtisch stach mir ein Zettel ins Auge, auf den ich mir Notizen gemacht hatte. Ich hatte einen Satz notiert. Da wir, wie die meisten Lebewesen auf dieser Erde, von Vater und Mutter, von Eizelle und Samenzelle abstammen. Also, dachte ich, beginnt das Problem unübersehbar mit der Unterschiedlichkeit zwischen Zweien und mit der Sexualität der beiden. Zwischen den Zeilen ergab sich deshalb als ein in jeder Hinsicht passender Titel. Zwischenmenschliches als Produkt eines zwischenmenschlichen Ausfalls. Das passte genau. Dazwischen stimmt immer, denn dazwischen sind wir alle. Erwünscht oder unerwünscht, gefragt und hinterfragt, geboren, verachtet, beneidet, arbeitslos oder beschäftigt, verfolgt. Wir müssen um unseren Platz kämpfen und bekommen ihn einfach geschenkt. Als Kind der Eltern, die sich uns gewünscht haben oder auch nicht. Mit dem Wünschen ist es so eine Sache, speziell mit dem Kinderwunsch. Es ist viel leichter, sich ein Gummibärchen zu wünschen. Da wissen wir, dass es hart oder weich sein kann. Wir können es anhand der angegebenen Markenbezeichnung aussuchen. Aber das Kind, es kommt immer dazwischen, auch wenn es geplant ist. Es als zwischenmenschliches Produkt eines zwischenmenschlichen Ausfalls zu bezeichnen, mag übertrieben klingen. Und doch, es ist etwas dran an der Formulierung. Wer könnte bestreiten, dass Sexualität etwas mit einem Ausfall zu tun hat, mit einer Überwältigung, mit Lustsuche, der nachzugehen viel schwerwiegendere Folgen haben kann als die Geschichte mit dem Gummibärchen. Was ich hier sage, mag sich bisher lustig anhören und doch ist es ernst gemeint. Zwischen Spaß und Ernst, genau dazwischen sind wir auch entstanden, wir sind gezeugt worden, weil zwei Individuen, nennen wir sie Menschen, miteinander Spaß gehabt haben, der immer ernst ist, wo es um die Befriedigung des Triebs geht. Zwei, jetzt kann ich sie ja wieder Individuen nennen, verbinden sich aus ihnen selbst nicht völlig bewussten Gründen miteinander. Sie wollen sogar körperlich ineinander eindringen. Wo gibt es denn so etwas, dass man sich über die Körpergrenzen hinweg einem anderen bereitwillig öffnen möchte? Nur aus Liebe natürlich, möchten wir sagen, und wissen doch sehr gut, dass es um unsere Lust geht. Für die Theorie der Psychoanalyse hat Sigmund Freud mit der Entdeckung der infantilen Sexualität ein Fundament gelegt, auf das sich die Vielzahl der inzwischen entstandenen Schulmeinungen in mehr oder weniger entfernten Formen bezieht. Analytiker wie Laplanche, Eisler oder auch Philipp Sarrazin haben die Entdeckung der infantilen Sexualität als die wesentlichste Entdeckung Freuds bezeichnet. Melanie Klein hat im Rahmen ihrer Säuglingsforschung das Konzept der infantilen Sexualität um Begriffe erweitert, die sie zum Beispiel als paranoid-schizoide Position bezeichnete. Es ging ihr dabei um psychische Mechanismen, die sie an den kleinsten Säuglingen festzustellen meinte, wie es ihr überhaupt ein Anliegen gewesen ist, klare Entwicklungslinien bis ins Säuglingsalter hinein festzustellen, im Bemühen, die Ursachen von Symptombildungen an ihren Quellen festzumachen. Gibt es das für den Menschen und gibt es das im Tierreich? Klare Entwicklungslinien zurück an den Anfang? Und wie soll oder kann der Anfang für das menschliche Wesen ausschauen? Stimmt der Vergleich mit dem Vogelei, den Freud geprägt hat, aus dem er den primären Narzissmus abgeleitet hat, tatsächlich? Freuds Annahme eines zweizeitigen Ansatzes des Sexuallebens, der den Bruch in der Entwicklung der menschlichen Sexualität bezeichnet, kommt in anderen psychoanalytischen Konzepten, zum Beispiel bei Klein, nicht mehr vor und Wilfried Bion verwendet das Konzept der infantilen Sexualität für seine theoretischen Annahmen kaum mehr. Trotz dieser sehr unterschiedlichen Auffassungen von Psychoanalyse, die wohl auch auf verschiedene Behandlungskonzepte und Methoden ihre Auswirkungen haben müssen, gibt es ein Festhalten an einer gemeinsamen Theoriebildung, vermutlich, indem man sich immer doch wieder auf den Gründer der Psychoanalyse Freud beruft. In der Zeitschrift für psychoanalytische Theorie und Praxis gibt es dazu im Heft 2.3 aus 2017 einen erhellenden Artikel von Siegfried Zepf, Psychoanalyse heute, eine Pseudowissenschaft. Fragezeichen. Dazwischen also, das könnte doch auch eine Position zwischen den Fronten bezeichnen. Warum den Fronten? Was ist da passiert? Wie sind wir denn zwischen die Fronten geraten, stehen da zwischen feindlichen Lagern, wo die Feinde aufeinander schießen, als Verwirrte vielleicht, jedenfalls immer auf uns selbst bezogen? Sollte das eine Position der Selbstbehauptung sein, vergleichbar den Adoleszenten, die sich gegen die Eltern wehren müssen, gegen die Mutter und den Vater, gegen beide? Gut wäre es, zwischen beiden Positionen ein kleines Plätzchen zu finden, ein eigenes, ein Eigenheim sozusagen. Wie werden wir es dann einrichten, dieses Eigenheim? Ganz nach unserem Geschmack natürlich. Jetzt kann uns niemand mehr etwas vorschreiben. Wir sind erwachsen geworden. Inzwischen, schon wieder dieses vielsagende Wort, das sich immer dazwischen drängt, haben wir nur noch Kinder in die Welt gesetzt. Die stehen nun zwischen uns, sie spalten uns in zwei Lager, selbst im Bett. Was meint die Mama, oder frage ich lieber den Papa, wer von den beiden ist leichter dazu zu kriegen, mich ins Kino gehen zu lassen? Der kleine Fritz in der ersten Behandlungsgeschichte, die uns Melanie Klein erzählt, fragt die Mama, ob es einen lieben Gott gibt. Sie windet sich ein bisschen, es ist offensichtlich eine ihr unangenehme Frage. Schließlich sagt sie, nein, sie glaubt nicht, dass es einen Gott gibt. Beim Abendessen fragt das Kind auch den Papa, ist Gott wirklich? Der Papa beantwortet die Frage einfach mit Ja. Darauf der kleine Fritz, die Mama hat aber gesagt, es gibt nicht wirklich Gott. Der Mutter, die gerade das Zimmer betritt, sagt er, Mama, bitte, der Papa sagt, es gibt nicht wirklich Gott. Gibt es wirklich Gott? Es gibt wirklich Gott. Gibt es wirklich Gott? In unserer Geschichte entscheidet sich der kleine Fritz letztlich dafür, der Mama zu glauben. Sie ist es ja auch, die uns diese Geschichte erzählt. Um gerecht zu sein, könnte ich ähnliche Unsinnigkeiten auch von Sigmund Freud berichten, der in der Fallgeschichte des kleinen Hans dem Vater des Buben rät, dem Kleinen endlich beizubringen, er solle doch endlich verstehen, dass Frauen keinen, eben keinen Vivi-Macher haben. Deshalb entscheidet der kleine Hans für sich selbst ja auch, dass die Frauen mit dem Popo Vivi machen, womit er nicht einmal so Unrecht hat, womit er nur eine Tatsache beschreibt, die Lou Andrea Salomé einige Jahre später dann vielleicht anders, aber doch ähnlich formulieren wird. Bei Freud heißt es nämlich in einer Fußnote zu den drei Abhandlungen der später geforderten reinlichen Scheidung von Anal- und Genitalvorgängen widersetzen sich die nahen anatomischen und funktionellen Analogien und Beziehungen zwischen beiden. Der Genitalapparat bleibt der Kloake benachbart. Und bei Lou Andrea Salomé heißt das, ist ihr beim Weibe sogar nur abgemietet. Zwischen den großen Wahrheiten des Lebens, der Liebe zum Beispiel, liegen die Lust und der Schmerz immer eng aneinander geschmiegt. Dazwischen stimmt also immer. Es stimmt, weil, wie gesagt, Ei- und Samenzelle von verschiedenen Menschen herkommen. Kein Mensch ist wie der andere. Das wissen wir als Analytiker am besten. Wenigstens das haben wir gelernt. Und dann gibt es auch noch den ödipalen Konflikt. Der Knabe will die Mutter heiraten, obwohl er keine Ahnung davon hat, wie das gehen soll. Er möchte sie doch nur einfach für sich haben, ganz für sich alleine. Und wie bald würde er das bereuen? Manchmal erzählen mir Menschen in der Analyse, die lange Zeit alleine gelebt haben, wie sehr sie sich davor fürchten, dass ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung gehen könnte, mit einem anderen Menschen ganz zusammen sein zu können. Ganz für sich allein haben möchte der Knabe aber die Mutter trotzdem. Und alle die anderen Geschwister stehen ihm dabei im Weg. Die müsste er allesamt abschaffen, um der Einzige zu sein. Der Vater natürlich steht ihm ganz besonders im Weg, weil der ja am besten weiß, wie man die Mutter an sich bindet. Dem Mädchen geht es nicht besser. Ein allzu dunkles Geheimnis ist die Sexualität der Erwachsenen für die Kinder. Und jetzt sind wir beim Kind angelangt. Es ist das Zwischenwesen schlechthin, das wir alle irgendwann mal gewesen sind, auch wenn wir vieles von diesem unserem Dazwischendasein vergessen haben. Wir denken ja immer, wir wären einmalig. Am besten wäre es allemal, wir hätten uns selbst zur Welt gebracht. Und das wiederum ist nur die alte Geschichte vom Autoerotismus, die uns das einredet, weil wir uns in der Fantasie alles ausmalen können, selbst die Dinge, die wir total verrückt finden. So kommt auch das Unbewusste jetzt ins Spiel, es vergisst nichts. Es speichert alle diese verdrängten Vorstellungen, die vielleicht einmal Fantasien waren, Fantasien jedoch, die noch immer so viel Kraft besitzen, dass sie uns um und um treiben. Man ist ja gar nicht sein Selbst, wenn man sich das so überlegt, wenn man bedenkt, dass man mit dem Denken doch letztlich nirgendwo hinkommt, jedenfalls nicht heran an die Fantasien von damals. Das war vielleicht auch Melanie Kleins folgenschwerer Irrtum, dass sie sich selbst ihre Fantasien über die Fantasien der allerkleinsten Säuglinge machte, wo doch inzwischen bewiesen ist, dass für Säuglinge vor dem 6. Lebensmonat aufgrund der noch nicht entsprechenden Myelisierung der Hirnrinde, insbesondere des Frontalhirns, keine Unterscheidung von innen und außen möglich ist. Darauf haben ihre Wiener Gegner bekanntlich von allem Anfang an hingewiesen. Dass also ein Erleben von Neid oder von sich angegriffen fühlen oder eine Identifizierung mit dem Objekt so früh gar nicht möglich ist. Aber natürlich muss man zu Kleins Verteidigung anführen, dass es ein Leben, Erleben und Lebendigsein auch schon vor dem 6. Lebensmonat gibt, jenseits aller möglicher oder nicht möglicher Hirntätigkeiten. Nur wie dieses Leben psychisch bedeutsam ist und wird, wie es wirklich ausschaut, wie es sich anfühlt, das können wir nicht wissen und auch nicht aus der Beobachtung affektiver Reaktionen heraus erschließen. Ich stütze mich dabei gerne auf ein Zitat André Greens, der gesagt hat, ihn erinnerten die Bemühungen der Säuglingsforschung, um das Innenleben des Kindes aus Beobachtungen zu rekonstruieren, an, Zitat, das Unterfangen aus dem Minenspiel eines Lesers, sich eine Vorstellung über den Inhalt eines Buches zu bilden. Ein anderes Beispiel dafür, wie aus Beobachtungen unsinnige Schlüsse gezogen werden können, habe ich Paul Parins Studie über seine Arbeit mit den Dogon entnommen. Er beschreibt darin, wie Heere von Anthropologen jahrelang damit beschäftigt waren, Länge und Stärke von Penissen zu messen, um sich ein Bild von der Kultur der Eingeborenen zu verschaffen. Es könnte so vieles möglich sein. Wir können uns so vieles ausdenken. Wenn wir es dann aber als Fantasie bezeichnen würden, wäre es keine Behauptung. Und wir können uns natürlich unsere Gedanken machen, obwohl die Gedanken bestimmt nicht frei sind, so wie immer behauptet wird. Es beginnt schon damit, dass wir die Dinge vornehmlich in unserer Muttersprache formulieren, die diese kleinen, allerkleinsten, ohne entsprechende Myelisierung aber doch gar nicht beherrschen. Zwischen der Wunscherfüllung und der Sehnsucht liegen Welten und dazwischen liegt der Traum, der Tagtraum vor allem. Und es gibt die Fantasie als Möglichkeit, sich der Realität zu entziehen. Warum deshalb vor allem Fantasien, die das Infantilsexuelle betreffen, verdrängt werden müssen, wäre eine Frage, die man sich zu Recht stellen kann. Jean Laplanche hat die Theorie vertreten, dass der Anstoß zu diesen Fantasien nur vom Erwachsenen ausgehen kann. Es handelt sich im Sinne der allgemeinen Verführungstheorie um vom sexuellen Unbewussten des Erwachsenen kompromittierte Botschaften, die an das Kind weitergegeben werden, die das Kind in dieser Weise nicht aufnehmen kann. Bei Laplanche heißt es, dass sie das Kind für sich übersetzen muss. Reste dieser Übersetzungstätigkeit fallen notgedrungen aus, sie bilden das eigentliche Unbewusste. Wie anders hat es Melanie Klein vor allem in ihren Anfängen verstanden? Sie dachte damals, durch eine richtige sexuelle Aufklärung könne man Kinder vor neurotischer Erkrankung schützen. Aber auch später ist ihre Haltung eine aufklärerische in der Art und Weise geblieben, dass sie nämlich wusste, was sich in der Psyche der Kinder, die sie in Behandlung nahm, abspielte. Sie deutete rasch und von Anfang an. Ausgangspunkt der Theorie von Laplanche ist, im Unterschied zu den verschiedenen möglichen Fantasiewelten, der Erwachsenen, jene eine ganz unbestreitbare Realität, dass nämlich für das Überleben des kleinen Menschenkindes die Pflege und die Versorgung durch einen Erwachsenen absolut notwendig ist. Auch das ist im Übrigen eine nicht unübersehbare Ähnlichkeit mit unseren animalischen Miterdbewohnern. Samen und Eizelle stellen als Produkt die Forderung auf, am Leben erhalten zu werden. Lebenslängliche Verpflichtungen entstehen, Verflechtungen allemal zwischen den Ursprunggebern und dem Kind. Ist das Kind demgemäß vom Anfang an vom Unbewussten des Erwachsenen bestimmt, beeinflusst? In einem Hauptvortrag im Rahmen des 50. Kongresses der IPA 2017 sagte Björn Salomonsson: Fehlanpassung entsteht, weil die Sexualitäten von Mutter und Kind, wie Laplanche darstellt, sich selbst und dem anderen gegenüber verborgen und rätselhaft sind. Botschaften werden in dieser Beziehung leicht für den Empfänger und den Sender gleichermaßen undurchsichtig. Salomonsson ging es bei seinem Vortrag um das Herstellen der für das kindliche Dasein wichtigen Intimitätsbeziehung. In der körperlichen und seelischen Pflege des Säuglings gibt es viel Intimität, vor allem an den, wie Laplanche sie so treffend benannt hat, Austauschzonen zwischen dem Erwachsenen und dem Kind. Nochmals zurück zum Kind also und wie es in der Psychoanalyse Gestalt angenommen hat, der kleine Ödipus. Siegfried Zepf hat in seinem 2014 beim Psychosozialverlag erschienenen Buch Ödipus und der Ödipus-Komplex eine sehr ausführliche Darstellung über die Ödipus-Erzählung selbst gegeben. Ich fand die Wiedergabe der Erzählung erhellend und sehr gut geeignet als Grundlage für alle möglichen Interpretationen, die Freud zum Beispiel nicht angestellt hat. An Zepfs Darstellung fällt auf, dass die Rolle der Mutter von Freud in der Erzählung des Dramas sehr in den Hintergrund gerückt wurde. Kindesaussetzungen sind als Hintergrund für ein so allgemein behauptetes Phänomen wie das des ödipalen Konflikts nicht die Regel, eher die Ausnahme. Jokastes Schicksal erfüllt sich im Mythos, demgemäß im Selbstmord. Dem kleinen Ödipus, der in der griechischen Erzählung nicht nur für Laios eine Bedrohung darstellt, werden 3 Tage nach seiner Geburt die Knöchel durchstochen, er wird im Gebirge ausgesetzt. Die Mutter lässt das alles geschehen. Sie macht mit bei der Aussetzung ihres kleinen Sohnes. Mütter dieser Art kommen wahrscheinlich vor allem im griechischen Drama vor. Selbst bei unseren animalischen Verwandten sind solche Verhaltensweisen nicht die Regel. Natürlich gibt es Mütter, die ihre Kinder von Anfang an ablehnen. Sie sind eher selten, denke ich. Ich rede nicht von der Ambivalenz, nicht vom Unbewussten, denn das ist mit Sicherheit ein Gespaltenes. Wenn wir auch letztlich nichts von ihm wissen können, dieses eine, dass es gespalten sein muss, können wir mit Sicherheit behaupten, nicht nur deshalb, weil wir, wie Melanie Klein in ihrer letzten Arbeit ausführlich beschrieben, uns von Anfang an zwischen Neid und Dankbarkeit bewegen. Dass dies eine Selbstverständlichkeit darstellt, wenn wir davon ausgehen, dass der Mensch am Nebenmenschen sich erkennen lernt, wie Freud bereits im Entwurf einer Psychologie schrieb, dass er sich von Anfang an vergleichen muss mit dem anderen und den anderen. Das hat Melanie Klein anders verstanden. Sie hat es als neue Wahrheit verkündet, wahrscheinlich zwischen den Zeilen lesend, ohne den Text, den Entwurf eben studiert zu haben. Aber wahrscheinlich konnte sie den Entwurf, der zwar schon damals veröffentlicht worden war, auch nicht kennen. Ich denke, dass die Sache mit dem Neid nicht besonders verwunderlich ist und im Übrigen keine große Entdeckung ist. Es gibt seit einiger Zeit eine Reklame im Fernsehen. 2 Kinder sitzen nebeneinander, eines bekommt einen großen Kuchen oder ein Eis vorgesetzt, ein anderes Kind sitzt daneben, es bekommt nichts. Der Werbung leuchtete es sofort ein, dass man das haben will, was derjenige, der neben einem sitzt, bekommen hat. Jeder Mensch hat eine Mutter, einen Vater, bisher jedenfalls. Wenn wir erfahren, dass es möglicherweise auch anders sein kann, was wird dann aus unseren Seelen, woran werden die sich orientieren? Aber das Infantilsexuelle wird auf sie herumtreiben und vielleicht sogar der Wunsch, sich als Menschen, die sie ja dann geworden sind, körperlich miteinander zu verbinden. Und zumindest für uns gilt noch, dass es wenige Mütter gibt, die nicht berührbar sind vom Säugling, der von ihnen geboren wurde. Sogar die Wolfsmutter im Dschungelbuch macht sich stark für das ihr fremde Menschenkind, weil es klein ist und Schutz braucht. Und die Väter? Warum kämpfen sie in unendlichen Gerichtsverfahren um die Bestätigung ihrer Sorgerechte? Was ist los mit dem Dazwischensein? Es scheint niemals zu enden. Zwischendurch, mittendrin, halbwegs, unterhalb, zwischenzeitlich, zwischenmenschlich, mitunter. Es gibt viele Wortbildungen, um unsere Gespaltenheit zu beschreiben. Sie steckt tief in unseren Seelen. Sie speist sich aus vielen Quellen, aber die ersten Quellen liegen in unserer anfänglichen Hilflosigkeit, die uns auf den anderen verweist, nicht nur auf den einen, sondern auf beide, die voneinander verschieden sind. Von diesen Verschiedenen, zwischen denen die Orientierung gar nicht so leicht fällt, wird man sich dann auch noch trennen müssen, um allein weiterzugehen. Es gibt einen Satz von Maurice Maeterlinck, ein Stamm der Vertonung von Peleas und Mélisande durch Claude Debussy. Er heißt: Die Seele des Menschen ist still, sie geht alleine. Als ein anderer, sich von den beiden anderen trennen zu müssen, auch das noch, und dazu stehen zu können, dass man nochmals anders ist als diese beiden, nicht nur der Genmischung wegen, sondern weil man allein gehen muss mit seiner stillen Seele, die man erst erwerben muss, zwischen den Zeilen wahrscheinlich. Die stille Seele, die dazwischen steckt, die sich am anderen Menschen erkennen lernt, wie es im Entwurf einer Psychologie heißt, zwischen Vergleich und Unterscheidung, zwischen Verbundenheit und Alleinsein, mit und ohne Bitterkeit, ja, mit beiden. Vielleicht denken Sie nun am Ende dieses Vortrags, ich wollte Sie einfach unterhalten, weil dieser Vortrag so locker gewebt ist. Es würde mich natürlich freuen, wenn Ihnen das eben Gesagte gefallen hat, aber das lag mir nicht vor allem am Herzen. Ich wollte nichts anders, als Ihnen zwischendurch, zwischen den Zeilen also, meine Sichtweise auf die Seele, zu der sie bestimmenden infantilen Sexualität und jener anderen Sexualität, der des Erwachsenen, aufzeigen und damit ihre eigenen Überlegungen anregen. Applaus